Mit Gottes Hilfe bin ich mal wieder dran. Nachdem ich bei, ich weiß nicht mehr, 3 oder 4 angefragt habe, ob sie den Termin übernehmen könnten heute und Absagen hatte, habe ich gesagt, okay Emil, das ist das Zeichen. Du übernimmst. Ja, worüber möchte ich heute predigen? Über Frömmigkeit und Genügsamkeit versus Reichtum und seine Gefahren. Das ist der Titel der Predigt. Und den Text, das ich dazu ausgewählt habe, befindet sich im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, würden wir den ganzen Kapitel lesen. Es gibt einige Zusammenhänge, aber es steht uns leider nicht extrem viel Zeit zur Verfügung. Deswegen beginnen wir mit Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und dann ab Vers 17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsichtbaren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Amen. Gleich zu Beginn habe ich eine Frage. Wer von euch könnte bzw. würde sich als Reicher bezeichnen? Es gibt ein paar. Super. Nehmen wir an, wir müssten an einer Umfrage teilnehmen und die erste Frage wäre auf diese Fragebogen. Ihr wisst das. Man fährt in Wien, findet man Studenten auf die Straße, wollen eine Befragung führen. Die erste Frage gleich. Sind Sie reich? Wie würdest du da spontan antworten? Wenn ja, sagen kann, bitte Hände hoch, alle anderen einmal. Okay, es gibt ein paar. Danke. Oh, gut zu wissen, dass wir Reichtum haben in unserer Gemeinde. Wow. Ihr habt euch was angetan. Okay, na beginnen wir mal. Frömmigkeit und Genügsamkeit versus Reichtum und seine Gefahren. Paulus beginnt das Kapitel 6 mit der Wichtigkeit des Respekts und der Treue im Arbeitsdienst. Egal, ob du ein Ungläubiger oder ein gläubiger Arbeitgeber hast, sei bitte so nett und respektiere ihn voll und arbeite fleißig und mit großer Hingabe. Das soll die Einstellung zur Arbeit sein. Das geht hervor aus den ersten Versen. Dass jeder in die Arbeitswelt integriert sein müsste, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Es muss auch klar verstanden werden, dass es falsch wäre, Zusammenhänge herzustellen zwischen der geistlichen Frömmigkeit Und wenn wir da gelesen haben, oder in anderen Übersetzungen, wird von Gottseligkeit gesprochen. Also, es wäre falsch, Zusammenhänge herzustellen zwischen der geistlichen Frömmigkeit und des materiellen Gewinns. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nutze also nicht fälschlicherweise die Frömmigkeit aus, um zu mehr Gewinn zu gelangen. Obwohl die Bibel für die Reichen immer wieder sehr, sehr deutliche Alarmsignale und Mahnungen ausspricht, ist Reichtum an sich grundsätzlich nicht etwas, was die Bibel als abzulehnend abstempeln würde. Also die Reichen unter euch, seid beruhigt, ist alles okay. Wir finden genug Beispiele von Männern Gottes unter der Glaubenstitanen, die sehr wohl reich waren, beziehungsweise, um richtiger zu sagen, von Gott mit vielen Reichtümern gesegnet wurden. Abraham, Hiob, Salomo sind vielleicht nur die bekanntesten Beispiele von reichen Männern Gottes mit der richtigen Einstellung zum Reichtum. Abraham wurde zum reichen Mann als Fremder in ein Land, wohin Gott ihn gesendet hatte. Er hat Gott hundertprozentig vertraut und hat nicht nach materiellen Vorteilen für ihn gesucht. Das klingt nach Frömmigkeit. Trotzdem hat ihn Gott reichlich gesegnet und ihm ein ganzes Land in Besitz gegeben. Für ihn und sein Nachkommen. Sie leben heute noch in einem kleinen Land, das Israel heißt. Ein Beispiel mit Lot, sein Neffe, deutet uns, dass er nicht gezielt nach quasi besseren Möglichkeiten gesucht hat, um noch reicher zu werden, sondern er überließ seinem Neffen die Wahl, wohin er mit seinem ganzen Hab und Gut hinziehen möchte. Da gab es eine kleine Streiterei zwischen Abrahams Diener und Lots Diener. Ja? Und Abraham, weiser Mann, hat zu Lot gesagt, weißt du was, wir sind doch Brüder. Wir werden doch jetzt nicht streiten. Schau dich um, wähle aus, und du darfst gehen, wo du hin möchtest. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Der Geiz hat Lot in eine Gegend gebracht, wo er vermeintlich noch reicher werden sollte. Aber Achtung, Achtung, große Gefahr. Die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn, sagt uns das Wort. Wie schaut es mit uns aus? Begeben wir uns nicht auch manchmal auf solchen gefährlichen Gebieten, in der Hoffnung reicher zu werden? Das Wort Gottes spricht Warnungen aus. Für diejenigen, die sich in den Kopf gesetzt haben, reich werden zu müssen. Da haben wir schön aufgelistet diese Gefahren des Reichwerdens vorgelesen. So, der zweite reiche Mann ist Hiob. Hiob, der reiche Mann mit einer tragischen Geschichte. Was wir von ihm auf jeden Fall lernen müssen, ist, dass in allen Umständen des Lebens den Namen des Herrn würdig ist, zu loben und zu preisen. Jeder von uns kennt diesen Spruch von Hiob. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das klingt auch nach Frömmigkeit. Es war schwer. Es war fast unerträglich geworden in seiner miese Situation. Aber zum Schluss des Buch Hiob werden wir darüber aufgeklärt, wie es endete für Hiob. Gott hat schon seine Art und Weise zu handeln. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Hiobs Geschichte ist eine tragische Geschichte, aber mit Happy End. Warum war das möglich? Durch Hiobs richtige Einstellung zum Reichtum, das vergänglich ist, und zum Gott der Allmächtige, der ewig ist. Durch diese richtige Einstellung war das möglich. Darum der Name des Herrn sei gelobt. Wie schaut es aus mit uns? Geben wir Gott in alle unseren Lebenssituationen die Ehre, die ihm gebührt? Auch in die unangenehmen und schwierigen? Der dritte Beispiel von reichen Mann ist Salomo. Salomo ist sehr, sehr reicher Mann gewesen. Die Bibel berichtet uns, dass er der reichste Mann zu seiner Zeit war. Es war aber nicht seine Idee und sein Bestreben, reich zu werden, sondern Gott hat ihn mit Reichtum gesegnet, weil er demütig war und hatte Gott lediglich um Weisheit gebeten, dass er das Volk Gottes auf dem richtigen Weg führen kann. Diese Sachen sind uns bekannt. Weil er die richtige Einstellung zu Gott hatte. Und das klingt auch nach Frömmigkeit, oder? Weil er die richtige Einstellung zu Gott hatte, wurde er von Gott sein Leben lang mit Frieden im Land und mit großen Reichtümern gesegnet. Das Wort Gottes sagt uns, dass das Silber keinen Wert hatte in Jerusalem zu seiner Zeit. Bitte liest zu Hause 1. Könige Kapitel 10. Ihr werdet staunen. So. Drei reiche Männer, irgendwo im Alten Testament, weit weg von uns. Jetzt kommen wir mal zurück. Und damit ihr nicht einschläft, ich stelle euch mal eine Frage zum Nachdenken. Was wäre, wenn du plötzlich Millionär wärst? Hält ihr das nicht für möglich? Keine Ahnung, ein reicher Onkel in Amerika ist ohne Nachkommenschaft gestorben. Und du als einziger Erbe darfst sein ganzes Hab und Gut erben. Wie würdest du reagieren? Würdest du vielleicht nicht ein bisschen überfordert werden? Würdest du wissen, was damit anzufangen ist? Okay, du bist reich, du hast Millionen. Würdest du zuerst, sagen wir mal, 9 Kirchen in Österreich bauen lassen, eine für jeden Bundesland, oder würdest du eher zuerst danach schauen, welches Automodell gerade der auffälligste ist und zu dir und deinem neuen Kontostand so gut passen würde? In einem Moment der Ehrlichkeit zwischen dir und Gott, würdest du sagen können, Herr, du hast mir so viel Geld gegeben. Ich gebe dir 90% zurück und ich behalte für mich die restlichen 10%. Habt ihr vielleicht von armen Lotto-Millionären gehört? Ja, die gibt es wirklich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen, die Millionen im Lotto gewonnen haben, aber keine Ahnung davon hatten, wie das Geld zu verwalten sei. Einige Zeit in Saus und Braus gelebt, dann zum Schluss sogar mit einem Haufen Schulden ausgestiegen. Jetzt frage ich mal, waren die Millionen das Problem? Nein. Nicht das Geld und die Reichtümer sind an sich das Problem. Bitte bemerken. Wir finden nirgendwo in der Schrift, dass das Geld das Problem ist. Nicht das Geld und die Reichtümer sind an sich das Problem. Die Einstellung dazu ist das, was die Probleme generieren kann und mit Sicherheit auch generieren wird, wenn es die falsche Einstellung ist. In einem Moment der Ehrlichkeit zwischen dir und Gott, würdest du sagen können, Herr, du hast mir 100% aus das, was deins ist, gegeben. Weißt du was, Gott? Ich will dich ehren, indem ich dir 10% zurückgebe. Und das wäre ja gar nicht so unbiblisch. Wenn du aber unbedingt sehr christlich sein musst und nichts zu tun haben willst mit dem alttestamentlichen Zehnten, dann spende halt 9%. Oder vielleicht besser 11%, damit du noch besser sein kannst als die Juden. Du kannst gerne ausrechnen, wie viel Gott dir dieses Jahr schon gegeben hat. Das darf man doch machen bei einem Erntedank, oder? Und du darfst natürlich auch nur das spenden, was du in deinem Herzen festgelegt hast. Denn das wäre neutestamentlich biblisch. Egal, wie viel du spendest. Hauptsache, du tust es. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass wir nur ihn lieben. Nur ihm dienen. Wir müssen die Ermahnung Gottes ernst nehmen. Nur wenn er und seine Gerechtigkeit die erste Stelle in unserem Leben eingenommen hat, werden wir in seinem Sinne auch mit allem anderen gesegnet werden. Es macht einen riesen Unterschied, ob man reich wird durch die eigene Bestrebung oder durch Segen Gottes. Da ist der Punkt, worüber man immer wieder nachsinnen muss. Denn wenn man reich geworden ist, sollte es Möglichkeiten geben, mit der man sich selber überprüfen kann, inwiefern das erworbene Reichtum auf Gottes Segen beruht oder auf das eigene Bestreben. Das Wort Gottes stellt solche Überprüfungsinstrumente zur Verfügung. Und es wäre gut, wenn wir auf das achten würden. Eines des einfachsten Überprüfungsinstruments ist die eben erwähnte Bereitschaft, für das Haus des Herrn einen regelmäßigen Beitrag zu leisten. So, und jetzt gehen wir langsam zu den anderen Begriffen über. Die Frömmigkeit haben wir gelesen, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Salomo war zu seiner Zeit der reichste Mann. Das habe ich bereits gesagt. schauen wir uns an, was er in seiner Kollektion von Sprüchen in Kapitel 30 von einem Mann namens Agur als weise Worte übernimmt. Vers 8. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Weder reich noch arm scheint gut zu sein. Denn beide Extremen könnten dazu verleiten, eine falsche Einstellung Gott gegenüber zu haben. Eine sehr interessante Betrachtungsweise, nicht? Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Das zeigt eigentlich hundertprozentiges Vertrauen zu Gott. Oder? Okay. Wer von uns könnte so beten? Viele Hände habe ich nicht gesehen. Hoffentlich machen wir es. Denn im Vater unser ist auch nicht von mehr als das die Rede. Unser tägliches Brot gib uns heute. So lehrte Jesus Christus seine Jünger. Und für uns gilt es auch. Nur für diejenigen, die die hohe Kunst der Genügsamkeit lernen wollen, wird die Frömmigkeit zum hohen Gewinn werden können. Ich wiederhole das. Nur für diejenigen, die die hohe Kunst der Genügsamkeit lernen wollen, wird die Frömmigkeit zum hohen Gewinn werden können. Nicht materielle Reichtümer, sondern hohen Gewinn durch die immer tiefere Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Im Endeffekt, jeder von uns könnte ziemlich leicht verstehen, worum es da geht. Allerspätestens dann, wenn an einem Begräbnis teilnimmt und mit eigenen Augen sehen kann, wie viel von den Reichtümern der Verabschiedete in seine neue 4 Kubikmeter Wohnung mitnimmt. Nämlich gar nichts. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Und es ist offensichtlich, dass wir auch nichts hinausbringen. Gott, der Herr, möge uns fromm und weise machen und den richtigen Blickwinkel schenken, damit wir die richtigen Werte erkennen können. Jesus ist das beste Beispiel, was Genügsamkeit anbelangt. Er hatte nur seine Kleider zum Anziehen gehabt, darunter auch das Unterhemd, für das die Soldaten gewürfelt haben, als er am Kreuz starb. Er selber hat kein Dach über den Kopf gehabt. Er antwortete mal zu einem Schriftgelehrten in Matthäus 8,20: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und als er nach 40 Tagen Fasten in der Wüste hungerte und vom Satan versucht wurde, antwortete er: Es steht geschrieben, und das Vers hat die Brigitte auch gelesen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Durch alles, was Jesus getan hat, sein Ziel war stetig die Verherrlichung des Vaters. Und das ist gelebte Frömmigkeit auf ihrem höchsten Niveau. Was ist eigentlich die Genügsamkeit? Wikipedia gibt einfache Antwort. Genügsamkeit bezeichnet Bescheidenheit, Dankbarkeit und Enthaltsamkeit. Bescheidenheit ist eine zurückhaltende Verhaltensweise. Dankbarkeit, eine von Dank erfüllte Haltung und Empfindung. Enthaltsamkeit, den Verzicht auf bestimmte Genussmittel. Unter anderem heißt das Abstinenz oder Mäßigung, kann das auch darunter verstanden werden. Also die Dankbarkeit ist Teil der Genügsamkeit. Interessant. Lernen auszukommen mit dem strikt Notwendigsten, das könnte zu einer echten Herausforderung werden in einer Gesellschaft, wo wir so vieles in Überfluss haben und von so vielen Angeboten ständig gelockt werden. Die Genügsamkeit ist eine göttliche Tugend, die Jesus und die Apostel gelebt haben. Es gibt nicht sehr viele Menschen auf der Welt, die das von sich sagen können. Manche Menschen wollen in der Genügsamkeit den Teil der Enthaltsamkeit betonen und ziehen sich bewusst zurück aus dem normalen Leben, ins Kloster zum Beispiel. Um ein Leben zu leben, versorgt nur mit den Allernotwendigsten. Natürlich ist es wesentlich leichter, bescheiden und enthaltsam zu leben, abgeschottet von der realen Welt. Ob das wäre, was Gott von uns haben möchte? Ich bezweifle das, höchstwahrscheinlich nicht. Aber uns hin und wieder zurückzuziehen, um über die wohltuende Wirkung der Genügsamkeit nachzudenken, wäre ganz sicher auch nicht verkehrt. Denkst du vielleicht, das könnte eine leichte Sache sein? Ja, denkst du das so? Versuche mal ein paar Tage zu fasten, dann wirst du die Antwort finden. Gott sorgt gewiss für seine Kinder. Als die Israeliten von Ägypten nach Kanaan 40 Jahre durch die Wüste verirrt sind, hat Gott jeden Tag das Nötige zum Leben auf wundersame Art und Weise ihnen geschenkt. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt das gelesen. Habt ihr den Eindruck gewinnen können, dass sie dafür dankbar waren?
Eher nicht.
Eher nicht. Waren sie nicht. Entgegen, sie haben gemurrt. Dankbarkeit, dankbar sein. Eine vom Dank erfüllte Haltung und Empfindung, sagt uns Wikipedia. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt Paulus. Brigitte hat es vorgelesen heute. Nach Cicero, ein römischer Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph, ist Dankbarkeit nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Ob er mit dieser Aussage hundertprozentig recht hat, weiß ich nicht. Aber es klingt einmal gar nicht so schlecht, was er da sagt. In dem Psalmen wird sehr, sehr viel davon gesprochen. Über Dankbarkeit. Zum Beispiel zwei Versen. Psalm 30, 13. Herr, mein Gott, Ich will dir danken in Ewigkeit. Immer. Ich will dir danken in Ewigkeit. Ewig. Und Psalm 9, 2. Ich will dir danken, Herr, aus ganzem Herzen. Das ist eine super Einstellung. Das klingt nach Frömmigkeit. Und nun ganz praktisch. Zum Schluss. Damit es nicht so schwer wird für euch. Ganz, ganz praktisch. Für was können wir zum Beispiel danken? Wir haben einige Dinge da gehört. Und ich werde einige noch vorlesen. Es ist erstaunlich, man braucht wirklich etwas Zeit, um nachzudenken, um zu sehen, wirklich, es gibt extrem viele Dinge, für die wir danken können. Ich habe da eine Liste aufgestellt, die ist aber sicher nicht komplett. Ich bin mir sicher. Beginnen wir mal mit einigen weltlichen Dingen, für die wir danken können und sollen. Erstens, dass wir geboren wurden in einem zivilisierten Kontinent und Land. Bitte denkt immer daran, an gewisse Sachen hier. Es sind nicht selbstverständlich, wir haben sie. Aber es ist nicht selbstverständlich. Weil wir haben den Segen oder das Glück oder wie man das nennen will. Unter vielleicht 2 oder 3% der Bevölkerung dieser Erde zu sein, das so gesegnet ist. Danken für das Vorrecht, in Frieden leben zu dürfen. Das sollte uns ganz, ganz bewusst sein, wenn wir uns die Nachrichten anschauen. Es hat mir so gut gefallen, dass mehrmals das angesprochen wurde heute. Es ist wirklich so wichtig. Dass man dann auch alle Dinge, mit denen Gott uns gesegnet hat, auch genießen kann und an diese Dinge sich erfreuen kann. Danken für Familie, Eltern, die noch am Leben sind, Kinder, Enkelkinder oder Urenkelkinder, weiß ich nicht. So wie Hiob werden wir wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass wir in 4 Generationen jetzt unsere Kinder und Kindeskindeskindes erleben. Und so lebenssatt wahrscheinlich werden wir auch gar nicht werden. Danken, dass die Kinder in den Kindergarten gehen können und später in der Schule. Danken, dass wir studieren oder einen Beruf erlernen durften und nun es ausüben können, damit Geld für den Lebensunterhalt verdienen können. Danken für Studienplatz, Arbeitsplatz, für eigene Firma, fürs Haus, Garten, Wohnung, Möbel. Es klingt banal. Wir haben da einen Vortrag gehabt über Kirgisien. Und die Renate hat gefragt, warum essen Sie eigentlich am Boden? Ja, kann sein, dass das mit Kultur zu tun hat. Aber Sie haben nicht viel. Danken für das Auto mit allen möglichen Extras und Schickimicki. Für das Navigationsgerät, das für einige eine ganz, ganz große Hilfe ist. Für ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz, das wir da in Österreich haben. Danken für Smartphone. Danken für fließendes Wasser zu jeder Zeit vom Tag und Nacht. Für Warmwasser. Für Strom zu jeder Zeit vom Tag und Nacht. Warum sage ich das? Zu jeder Zeit vom Tag und Nacht? Es ist selbstverständlich, gell? Ich habe andere Zeiten in Rumänien erlebt, wo der Strom abgeschaltet wurde, stundenweise. Und das Wasser abgeschaltet wurde, stundenweise.
Und Und Heizung,
ja, und wenn da, und Heizung genau das gleiche. Und wenn das Wasser wieder kam, es war schon verrostet. Silvan lacht schon, er weiß schon, von was ich rede. Ja, ja, ja. Glaubt ja nicht, dass diese Dinge selbstverständlich sind. Deswegen sage ich ja. Danke für Geschirrspüler. Wir müssen nicht mit der Hand waschen. Für die Waschmaschine, für Wäschetrockner, für Dampfbügeleisen, Elektroherd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Klimaanlage, das ist schon Luxus. Whirlpool im Bad, Swimmingpool im Garten, HD und neuerlich UHD-Fernsehen, Ultra High Definition, Computer und Laptops, Fotoapparat, Videocamcorder, Beamer, HiFi-Musikanlage, Radio, Breitband-Internet, allerlei Musikinstrumente. Danke, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir frei wählen dürfen. Bitte unbedingt davon Gebrauch machen. Es ist ein Vorrecht, mitentscheiden zu dürfen, in welche Richtung die Politik des Landes geht. Wir haben andere Zeiten erlebt in Rumänien. Und wir betrachten das als Vorrecht, frei wählen gehen zu dürfen. Danke für geregelte Arbeitszeiten mit sehr viel Freizeit dazwischen. Auch für die 5 oder 6 Wochen bezahlter Urlaub im Jahr. Wir hatten früher in Rumänien 6 Tage die Woche Schule und Arbeit. Und 2 Wochen Urlaub im Jahr. Als einen freien Freitag pro Monat eingeführt wurde, sprich verlängertes Wochenende, da war schon Feierstimmung im Lande. Bei uns jetzt ist ein verlängertes Wochenende nur, wenn 4 Tage frei sind, oder? Also es ist mehr als die Hälfte der Woche frei. Und das heißt das Wochenende. Okay. Danke, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, was wir morgen essen werden. Denn der Kühlschrank ist meistens schon voll für eine ganze Woche. Danke, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Auch wenn vielleicht die Miete dafür nicht sehr billig ist. Danke, dass wir in einem Sozialstaat leben, der vor bitteren Armut schützen kann. Dass wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben und dass wir freien Zugang dazu haben, egal welchen sozialen Stand wir haben. Danke, dass wir einen guten Pensionssystem haben, der den Senioren im Alter eine gewisse Absicherung bietet. Danke, dass wir so viel Geld auf der Seite legen können, dass wir uns hin und wieder auch einen Urlaub leisten können. So, das waren einige weltliche Dinge. Und jetzt kommen wir zu einigen geistlichen Dingen, für die wir danken sollen. Danke, dass wir die Bibel in zig Übersetzungen beziehen dürfen, darin lesen, daraus lernen und darüber reden, ohne dafür verfolgt zu werden. Dass wir frei über Jesus und unseren Glauben reden können. Tun wir das? Danke, dass wir eine eigene Kirchengebäude haben, wo wir uns in Frieden treffen können, um unseren Herrn zu loben und zu preisen und auch Gemeinschaft untereinander zu haben. Werden wir in ein paar Minuten genießen. Danke, dass Jesus für alle unsere Sünden gestorben ist. Vorausgesetzt, wir bekennen sie vor ihm und bitten ihm um Vergebung. Danke, dass wir als auserwählte Kinder Gottes in Jesus Christus das ewige Leben schon jetzt haben. Danke, dass Gott uns berufen hat. und zu seinen Kindern gemacht hat und sogleich in seine Familie auf diese Erde, in die Gemeinde Jesu, aufgenommen hat. Danken für jede Schwester und jeder Bruder, die mir und dir Jesus zur Seite gestellt hat. Für die Sympathischen gleichermaßen wie für die mir weniger Sympathischen. Für alle. Danken für das Geld, das du spenden konntest in die Gemeindekasse. Als Zehnter oder als Beitrag für die Arbeit in deiner Gemeinde. Und natürlich auch für das, was darüber hinaus als Opfer spenden konntest. Das zeigt dir in erster Linie, wie sehr du von Gott gesegnet bist. Danken für die Gaben, die du in der Gemeinde schon einsetzt. Aber auch über diejenigen, die du noch einsetzen könntest. Vielleicht für diejenigen, die du noch einsetzen könntest, vielleicht könnten wir als Älteste etwas mehr danken. Ja. Dass wir auch an andere denken können, sollen wir danken. Und ihnen Geschenke machen können. Auch den Kindern, die nicht so gut haben wie unsere. Wie zum Beispiel durch die Teilnahme an die Hilfsaktion Weihnachten im Schuhkarton. Danken, dass wir bald einen Benefizkonzert mit Auti und Lee in diesem Dorf organisieren können. Und mit der Spende die Bemühungen der Dorfverantwortlichen für die Integrationsarbeit der Flüchtlinge unterstützen können. Danken für Versuchungen und Prüfungen, die Gott manches Mal zulässt in unserem Leben, damit wir Korrektur erfahren. So, und jetzt nach dieser Auflistung, möge einer von euch noch wagen zu behaupten, er sei nicht reich. Und die Liste ist sicher nicht vollständig. Also treffen wir den Studenten in Wien auf der Straße und antworten wir jetzt die Frage, wie antworten wir die Frage, bist du reich?
Sehr.
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 Sehr. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. In einem bescheidenen kleinen Dächkämmerlein wohnte eine alte Witwe, die stets sehr fröhlich war. Auf ihrem Küchenschrank stand ein Spruch, den sie täglich praktizierte. Seid ihr jetzt neugierig? Gut. Wollt ich meinem Gott für alles Dank nur sagen, hätt niemand Zeit, ich noch zum Klagen.
Aha, super.
Wollt ich meinem Gott für alles Dank nur sagen, hätt niemand Zeit, ich noch zum Klagen. Amen.
Amen. Amen.